Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Radio.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hallihallo, ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe Subkutan Talk. Das ist die neue Gesprächssendung auf Radio Bern-Rabe. Am 3. April haben wir uns in unserer Magazinsendung in einen ziemlich wilden Dschungel gewagt, in den Dschungel des Urheberrechts. Die Sendung gibt's auf der Rabe-Homepage als Podcast. Heute aber wandern wir noch tiefer in diesen Dschungel hinein, denn auch in unserer Gesprächssendung Subkutan Talk dreht sich alles um das kontroverse Thema Urheberrecht. Warum ist Urheberrecht so aktuell? Voraussetzung für Urheberrecht ist geistiges Eigentum. Ein Kilo Reis, ein Velo, ein Haus, das kann man alles besitzen. Aber wie ist es mit einem Gedicht oder einer Melodie? Und in welche Zukunft weisen all die hitzigen Debatten um das Urheberrecht? Um dem nachzugehen, hat sich Julia Meyer zwei Gäste ins Studio geladen, und zwar die Philosophieprofessorin Brigitte Hilmer. Sie forscht an der Uni Basel zum geistigen Eigentum und Felix Stalder. Er ist Professor für digitale Kultur an der Zürcher Hochschule der Künste.
Subkutan Talk.
Herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Subkutan Talk auf Radio Bern Rabe, die neue Gesprächssendung rund um das kulturelle Leben. Bei Subkutan Talk reden wir heute über geistiges Eigentum und Urheberrecht. Und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, weil meine Studiogäste sprechen Hochdeutsch. Zu Gast bei mir im Studio sind Brigitte Hilmer, Philosophieprofessorin an der Universität Basel, und Felix Stalder, Professor für digitale Kultur an der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK. Herzlich willkommen, Brigitte Hilmer und Felix Stalder.
Hallo.
Hallo.
Felix Stalder, ich habe hier ein sehr hübsches Heft der Proliteris bei mir. Ein Heft über Urheberrecht, eine Spezialausgabe mit sehr vielen interessanten Artikeln. Alle Artikel sind von Männern geschrieben. Auch du hast einen beigetragen. Ist Urheberrecht ein Thema, das nur Männer interessiert?
Das müsstest du die Redaktion von Proliteris fragen. Aber ich glaube, in unserem Studiogespräch werden wir sehen, dass es nicht nur Männer interessiert. Aber natürlich, der öffentliche Diskurs ist in der Regel männerdominiert.
Genau, und die Tatsache, dass wir Brigitte Hilmer hier haben, beweist natürlich, dass nicht nur Männer sich für dieses Thema interessieren. Brigitte Hilmer, du bist Philosophieprofessorin an der Universität Basel. Eines deiner Schwerpunktthemen ist das geistige Eigentum. Interessieren sich die Studierenden für dieses Thema?
Ja, die Studierenden interessieren sich sehr stark dafür. Das ist ein Thema, was nicht oft behandelt wird, aber was ihnen woanders sehr oft begegnet und wo es sehr viel Reflexionsbedarf gibt, würde ich mal sagen.
Und die Studierenden in Zürich an der Kunsthochschule?
Ja, die interessiert das, weil das etwas ist, das sie nicht tagtäglich irgendwo begegnen. Für die meisten vom Gefühl her, wenn ich sie frage, hat das in ihrem Alltag nicht so eine große Relevanz. Aber sie merken natürlich, dass das Gesamtgesellschaft wichtig ist, dass da große Auseinandersetzungen, vor allem wenn sie das Internet benutzen, da sind. Und das kommen die meisten, kriegen dann ihre Ideen mit ihrer täglichen Praxis nicht mehr überein.
Ist das Urheberrecht zu kompliziert?
Ich glaube, das Urheberrecht war einmal nicht besonders kompliziert, war relativ gut angepasst an die Art und Weise, wie kulturelle Werke gemacht wurden, wie kulturelle Werke vertrieben wurden, für die ökonomischen Kreisläufe rundherum. Aber in der heutigen Zeit hat sich sehr viel verändert. Das Urheberrecht stammt im Wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert, reflektiert also im Wesentlichen in seiner Rechtspraxis eine Schriftkultur, eine Buchkultur oder auch eine Zeitschriftenkultur. Und jetzt sind wir natürlich in einer Situation mit digitalen Medien, die sich sehr stark unterscheidet. Und deshalb sind Dinge, die einmal einfach waren, sind plötzlich sehr kompliziert geworden. Insofern, ja, das Urheberrecht ist zu kompliziert.
Ja, ich denke, da ist einfach sehr viel in Bewegung und das macht die Sache kompliziert. Also da herrscht dann auch manchmal Begriffsverwirrung. Die Leute werden ermahnt, im Internet nicht runterzuladen und solche Sachen und begegnen auf der anderen Seite dann in der Universität auf ganz neuer Stufe Reglementierungen, die ihre eigenen Arbeiten betreffen, wo es dann eher um Plagiat geht und sowas, meinen, das hätte was mit Urheberrecht zu tun, was gar nicht der Fall ist. Dann gibt es diese riesigen Politskandale von Leuten, die angeblich in ihren Dissertationen abgeschrieben haben und so. Und das kommt alles irgendwie in einen Problemzusammenhang, der aber sehr ungeklärt ist, würde ich sagen.
Wir sprechen ja heute über geistiges Eigentum und Urheberrecht, also nicht über andere Formen von geistigem Eigentum, also wie Patentrecht und so. Das ist ja auch sehr aktuell. Wir hatten ja gerade den Fall von Novartis und diesem Medikament in Indien. Wir sprechen heute von geistigem Eigentum und Urheberrecht. Das ist ja im Moment eine aktuelle Debatte, vor allem wegen den neuen Möglichkeiten, die dank dem Internet und den digitalen Medien existieren. Macht das in Ihren Augen einen Unterschied in der Wahrnehmung, ob jemand oder in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, ob jemand ein Digital Native ist oder nicht, also ob jemand mit dem Internet aufgewachsen ist? Ist die Auseinandersetzung mit Urheberrecht eine Generationenfrage?
Ich glaube nicht, dass es primär eine Generationenfrage ist, aber es ist eine Frage, wie man sich selber sieht, wie man sich selber seine eigene kreative Praxis sieht. Und die ist einfach, je nachdem, wo man steht, kann die sehr unterschiedlich sein. Die meisten, die sehr stark mit dem Internet aufgewachsen sind oder ein Großteil ihrer Praxis mit dem Internet verbunden ist, für die ist eine kreative Praxis sehr, sehr stark austauschorientiert. Also man macht etwas, kriegt Feedback, macht weiter damit. Und so entsteht etwas, das natürlich mit einem als Person verbunden ist, aber jetzt nicht in so die klassische Kreation im einsamen Kämmerlein darstellt.
Das Thema Generationen ist da sowieso schwierig unterzubringen. Geistiges Eigentum hat immer mit Generationen zu tun, insofern geistige Güter, Gedanken, Werke und so weiter ja weitergegeben werden müssen. Und in dem Moment sind sie ja nicht mehr Eigentum einer Generation, sondern werden der nächsten übereignet. Und ich denke, das sind Prozesse, die haben immer schon stattgefunden. Und auch Leute, die im einsamen Kämmerlein gearbeitet haben, haben nicht arbeiten können, ohne ganz viel zu benutzen, was schon da ist. Also das ist der Prozess der Kultur sozusagen.
Also in den Wissenschaften ist beispielsweise eben die Debatte um Plagiate, ist eigentlich weniger eine Debatte um Urheberrecht, sondern eher eine Debatte um wissenschaftliche Integrität. Ich finde, diese Unterscheidung ist eigentlich sehr interessant und ließe sich auch über die Wissenschaften hinaus weiterdenken. In dem Sinn, dass es sehr wichtig ist, die Quellen zu benennen, aber dass natürlich der freie Umgang mit den Werken anderer auch eine notwendige Voraussetzung für einen kreativen Umgang damit ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute sehr große Schwierigkeiten macht. Dass einerseits wir in einer Kultur leben, in der ungeheuer komplexe und auch mit großer Lust betriebene Referenzsysteme gemacht werden. Songs, die aus ganz vielen anderen Songs bestehen, Filme, wenn man sich beispielsweise die Filme von Tarantino überlegt, die sind eigentlich die Hälfte dessen, was die attraktiv macht, ist, wie sie mit der Filmgeschichte umgehen. Gleichzeitig haben wir aber diesen Anspruch durchs Urheberrecht, der vor allem auch von den Verwertern ganz stark gemacht wird, dass sie jede einzelne Werknutzung bis ins letzte Detail kontrollieren können. Beispielsweise, wenn ich als Dokumentarfilmer eine Szene drehe und im Hintergrund läuft Musik in einem Radio, die jetzt zur Szene gehört, die jetzt nicht ich dahin gemacht habe, dann ist das eine Nutzung eines Musikstücks, das ich lizenzieren muss. Und wenn das von jemandem stammt, der das nicht lizenzieren möchte, oder solche Bedingungen stellt, die ich nicht erfüllen kann, dann darf ich die ganze Szene nicht verwenden. Und solche Beispiele haben wir ganz, ganz viele. Also hier müsste man wieder stärker unterscheiden zwischen einerseits dem Anspruch auf Reputation, auf Anerkennung der Leistung, ohne das gleich mit diesem ganz starken Kontrollmechanismus, einen Kontrollanspruch zu verbinden. Und das ist eine der Diskussionen, die wir heute haben um das Urheberrecht. Mhm.
Ja, es ist interessant, dass die Wissenschaft da manchmal auch Modellfunktionen hat. Also das ist auch historisch so, dass die Universitäten im 17. und 18. Jahrhundert angefangen haben, unautorisierte Nachschriften von Vorlesungen zum Beispiel nicht zu verfolgen. Dazu hatten sie keine Möglichkeit, aber zu versuchen, das zu unterbinden, weil sie gesagt haben, wir stehen gerade für bestimmte Inhalte, die da vermittelt werden, und das ist eine Schädigung unseres Rufes und eine Verwässerung des Wissenschaftsanspruches, wenn jeder dann seine Version da verbreiten darf. Also das,
aber auch da geht es mehr um die Idee von Integrität,
ja,
von eben, dass es, man zitiert werden will mit den Worten, die man selber benutzt hat, nicht mit denen, die jemand quasi paraphrasiert. Und weniger jetzt die Idee, das ist meine Idee, über die darf nur ich verfügen. Zweiter Grund, warum wir heute sehr stark darüber sprechen, ist auch, dass auf dem Urheberrecht sich ganz stark, das ist eine typische bürgerliche Idee, zwischen einer privaten Sphäre unterschieden wird und einer öffentlichen. In der privaten Sphäre darf ich im Wesentlichen alles machen, was ich will. Ich darf ein Werk kopieren, ich darf ein Werk aufführen, ich darf ein Werk verändern, ich darf irgendwas damit machen, solange das im privaten Raum bleibt. In dem Moment, wenn ich in den öffentlichen gehe, sind ganz andere Regeln. Und diese Trennung zwischen privat und öffentlich, die sehr lange sehr unproblematisch war, jetzt verändert sich das. Und wir haben ganz viele Bereiche, wo es unklar ist, ob die privat oder öffentlich sind. Oder meine Facebook-Seite, die ist gefühlt privat, aber rechtlich gesehen ist das natürlich öffentlich. Und damit wird es rechtlich gleich behandelt, wie wenn es am Fernsehen ausgestrahlt wird. Und das führt dazu, dass es heute in einer normalen Alltagsmedienpraxis, die Schweiz hat 3 Millionen Facebook-Nutzer und Nutzerinnen, also wirklich ein großer Teil der Bevölkerung betrifft das, kaum mehr möglich ist, normal, also es gefühlt normal, mit den Medien umzugehen, ohne nicht dauernd sich in Grauzonen zu befinden, von denen man nicht als Laie nicht weiß, wie genau die einzuschätzen sind, aber auch viele Experten es kaum wissen.
Und die Gesetzgebung hinkt auch sozusagen hinterher, also dass halt technische Realitäten existieren, für die es das Gesetz noch gar nicht sich daran angepasst hat. Aber wenn ich jetzt, ich bin Künstler oder ich bin Musiker und sage, das ist mir doch alles Wurst mit diesem öffentlich-privat, es geht mir einfach darum, dass ich einen Lohn kriege für das, was ich geleistet habe.
Das Urheberrecht regelt auch gewisse Einkommens- und Lizenzierungsmöglichkeiten, vor allem über die Verwertungsgesellschaften. Und es schafft natürlich durch die Begründung von Eigentum die Möglichkeit, dieses Eigentum dann auch eben geldwertig zu verwenden. Soweit die Theorie. Das Problem ist, in der Praxis verdienen die allerwenigsten Künstler relevante Summen über urheberrechtlich basierte Einnahmen. Da wird Geld verdient über Performances, über Konzerte, wenn wir bei der Musik bleiben, über Auftragsarbeiten, über Unterricht, über sonstige Dinge. Aber der Verkauf von Tonträgern bei der Musik oder der Verkauf von Büchern ist für die allermeisten Autoren nur eine untergeordnete Einnahmequelle. Das sieht anders aus, wenn wir es von der Perspektive der Verlage anschauen. Für die ist das die zentrale Einnahmequelle, und für die lohnt sich das, die ganze Konstruktion, wenn einer von 100 Autoren richtig gut verkauft und richtig gut Geld macht.
Ja, ich denke, man kann das auch historisch sehen, dass die treibende Kraft bei der Erfindung, wenn man so will, des Urheberrechts nicht die Autoren waren, sondern die Verlage. Also da hatte sich einfach das ganze Verlagsgeschäft und der ganze Buchmarkt so ausgeweitet, dass man mit den ursprünglichen territorialen Privilegien, die hatten, nicht mehr hinkam. Aber ich denke, dass Rechte in sich nicht nur funktional sind, sondern auch eine Begründung haben, die in verschiedenen Funktionen dann wirksam werden kann. Und das betrifft das Eigentum insgesamt und natürlich auch die Frage, können geistige Güter Eigentum sein, wie Sachen Eigentum sein können. Also das war den Leuten im Ausgang des 18. Jahrhunderts völlig fremd. Sie fanden das zum Teil völlig bizarr und haben das auch abgelehnt. Und das ist ein Prozess, der heute die Welt überzieht, sozusagen im Maße der ökonomischen Entwicklung, dass immer mehr Kulturen dazu gebracht werden, das zu akzeptieren.
Was sind denn die gängigen Begründungen für geistiges Eigentum.
Das wird immer unterschieden, angelsächsischem Recht und kontinentalen Recht. Da ist das ausgebildet worden in zwei prägnanten Formen. In dem angelsächsischen Recht ist die Begründung in erster Linie utilitaristisch, nennt man das. Also es wird einfach mit dem Nutzen für Wissenschaften, Fortschritt und Kultur und so weiter argumentiert, den das bringt. Also es ist, soll auch eine Anreizstruktur bieten für Innovationen im auch in gewisser Weise angelsächsischen Bereich, aber das wird dann den Europäern zum Teil untergeschoben, würde ich mal sagen, argumentiert man mit investierter Arbeit. Das ist die sogenannte naturrechtliche Argumentation. Also es liegt, die Menschen haben von Natur aus das Recht, da wo ihr Körper belastet worden ist und sie Arbeit und Energie investiert haben, die Früchte des Feldes zu ernten, das sie bebaut haben. Was aber eigentlich wirksam geworden ist im deutschen und französischen Recht und in anderen umliegenden Ländern, ist eher eine personalistische Begründung. Also dass man damit argumentiert, was eine Person ist als Rechtsträger und was das für eine Person bedeutet, sich in Werken und Produkten ihres Geistes zu entäußern.
Felix Stalter, was hat das für eine Konsequenz für uns, dass wir eben dieser kontinentaleuropäischen, diesem Modell folgen in unserem Urheberrecht?
Es hat die Folge, vor allem wenn man es eben so als Erweiterung der Person, das ist die Veräußerlichung meiner Person sozusagen sehen, eben dass wir geistiges Schaffen und geistige Werke extrem individualisieren. Da hat jedes Werk hat einen Schöpfer. Es wird auch quasi als die geistigen Kinder gesehen und damit haben wir eben Schwierigkeiten zu erkennen, inwieweit auch in allen Fällen hinter geistigen Schöpfungen Austauschprozesse stehen. Und im Moment, wo wir sagen, das ist die Verlängerung einer einzelnen Person, dann macht es ja durchaus auch Sinn zu sagen, dann hat diese einzelne Person auch das Recht an dieser Verlängerung ihrer selbst. Aber in dem Moment, wo wir sagen, da sind natürlich immer Personen involviert, da sind Personen in Austauschverhältnissen, ist dann auch dieser Anspruch eben der vollständigen Kontrolle darüber, wird ein bisschen brüchiger, weil es ja von Anfang an nicht vollständig von mir ist. Aber wir haben eben eine Tradition, die sehr, sehr auf das Individuum zentriert ist und sagt, alles, was quasi in meinem Kopf ist, das bin ich.
Autor und Autorität sind ja verwandt, diese beiden Worte. Hat diese jetzige Krise oder diese Diskussion um das Urheberrecht, hat das auch mit Deutungshoheit zu tun?
Also ich würde das erstmal sozusagen umdrehen oder Autorität anders betonen, als man das normalerweise tut. Ich denke, diese Autorisierung des Autors hat immer auch eine politische Dimension. Auch dieser Individualismus hat eine politische Dimension. Also in den ursprünglichen philosophischen Überlegungen, warum es sowas wie ein Nachdruckverbot, hieß das damals, überhaupt braucht, ging es auch darum, ob einzelne Menschen für das einstehen und Verantwortung übernehmen können, was sie sprechen. Das heißt, also Rechte und Pflichten haben ja immer miteinander zu tun. Es gibt eigentlich keine Rechte, die nicht auch irgendjemanden verpflichten. Und man könnte sagen, das Recht auf Namensnennung, dass ich das Recht habe, mit meinem Werk durch meinen Namen verbunden zu sein, war immer auch verbunden mit einer Pflicht zur Namensnennung. Das heißt, da sollte jemand sein, den man auch belangen kann, falls in diesem Werk irgendwas drin ist, was entweder der Autorität nicht passt oder strafbar ist oder so, dann braucht es ein Impressum, an dem man sehen kann, wen man da belangen kann. Und das ist natürlich heute sehr verzerrt, weil diese Rechte dazu geführt haben, dass die an alle möglichen juristischen Personen übergegangen sind. Das sind keine natürlichen Personen mehr, die auch noch Stimmbürgerinnen oder Stimmbürger sind oder irgend sowas, sondern das sind große Organisationen, Firmen und so weiter, die vor allen Dingen dann, wenn das Copyright veräußerlich ist, das einfach übernehmen und verwerten können.
Und da glaube ich schon, dass wir sowas wie bei einer Krise auch von Autorität sind, im ganz spezifischen Sinne, dass es bisher eine relativ kleine Anzahl von Akteuren gab, die sowas eben wie einen öffentlichen Diskurs organisiert haben. Also gab es die Verlage, da gab es die Autoren, da gab es die diversen anderen Akteure in der Medienlandschaft. Und das war eine relativ überschaubare Gruppe. Und die konnten beispielsweise sagen, das sind die 200 Bücher, die man gelesen haben muss, um die deutsche Literatur, die aus 10.000 Büchern besteht, zu kennen. Und was wir jetzt haben, ist eine Auflösung quasi dieser Positionen in einer Situation, in der ganz viele befähigt sind, in irgendeiner Weise an diesem öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Und da ist eine enorme, auch einerseits eine ökonomische Angst, hier eine Position zu verlieren, aber auch eine Statusangst. Letzten Sommer gab es einen großen Aufruf in der Zeit von Autoren, die hieß, wir sind die Urheber. Also mit einem großen Pathos jetzt hier, dass die Errungenschaften der Aufklärung in Gefahr seien, an die Öffentlichkeit getreten ist. Aber wenn man dann gelesen hat, dann hat man gemerkt, da fehlt eigentlich ein Satz. Nämlich, wir sind die Urheber und per Implikation und ihr nicht. Wenn jeder kreativ ist und jeder irgendwie einen Blog hat und jeder irgendwie Self-Publishing machen kann, ist das alles nicht mehr so klar, wo denn hier die Grenzen liegen und wer dann wirklich ein Autor ist und wer halt nicht. Das Urheberrecht kann zwischen diesen verschiedenen Ebenen überhaupt nicht unterscheiden. Jeder, der irgendwie einen Satz aufschreibt, der mehr als 10 Worte lang ist, macht quasi ein urheberrechtlich geschütztes Werk.
Also ich bin da nicht ganz der Meinung, dass das sozusagen nur elitäre Ansprüche sind. Ich würde schon sagen, dass da wird auch, wenn auch vielleicht auf eine etwas einseitige Art und Weise zur Sprache gebracht und auch tradiert, was ein bewahrenswertes Anliegen des Urheberrechts ist. Also das ist nur deshalb unglücklich, weil dann Leute, die zum Beispiel in einem kleinen Verlag eine Edition machen und sich dagegen wehren, also eines klassischen sozusagen Autors, der vielleicht auch nur aus ihrer Sicht klassisch ist, aber das ist dann halt ihr Beitrag, sich dagegen wehren, dass das ohne Entgelt irgendwo im Netz verwendet wird, die kommen dann in dieselbe Kategorie wie also mächtige Akteure auf dem Markt, in der Kulturindustrie und liefern denen faktisch noch Argumente. Und das ist eine unglückliche, das sind eigentlich falsche Freunde, würde ich sagen.
Das sind ganz große Schwierigkeiten der Diskussion, dass da eben ganz verschiedene Motive zusammenkommen. Also ich glaube, politisch das Stärkste, das auch sich durchsetzen kann, ist ein ökonomisches Motiv. Da sind ganz, ganz harte ökonomische Interessen dran, die auch über internationale Abkommen und Druck ausgeübt wird. Beispielsweise die amerikanische Regierung hat sehr großen Druck ausgeübt auf die Schweiz im Zusammenhang mit ihrer Urheberrechtsrevision, dass gewisse Handlungen kriminalisiert werden, die in der Schweiz nicht kriminalisiert wurden. Da muss man der Schweizer Regierung ein kleines Kränzchen winden, dass sie da diesem Druck widerstanden haben. Das ist das eine. Aber dann haben wir eben auch, finde ich, sehr, sehr berechtigte Formen von Sorge um ein Werk. Dass man eben will, dass das in einer gewissen auch Qualität und Sorgfältigkeit verwendet wird. Und das beides macht sich am Urheberrecht fest.
Also ich würde sagen, es gibt noch eine vierte Begründung des Eigentums, die mich sehr interessiert und die, wo ich denke, die ist noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Die geht eigentlich auf die Antike zurück. Das hat Aristoteles nämlich gesagt. Der hat gesagt, wenn man kein Eigentum hat, kann man auch nichts verschenken. Und Geschenke sind unglaublich wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich denke, das ist eine Seite der Sache, die sich jetzt wieder zeigt, auch im Internet und auch in Bezug auf das Urheberrecht, nämlich, dass das Urheberrecht auch genutzt werden kann, um diese Rechte, die man, diese Verfügungsmöglichkeiten, die man hat, zu verschenken oder freizustellen. Und das, habe ich das Gefühl, ist das eine ganz entscheidende Innovation, die auch die Juristen erstmal nachvollziehen mussten, also in der Free-License-Bewegung, Open Source und diesen ganzen Sachen, dass man das Urheberrecht als Akteur, der dieses Recht hat, nutzen kann, um zu sagen, ich möchte damit einen Beitrag zu den Commons leisten, also zum geistigen Gemeineigentum und verpflichte andere, die mein Werk nutzen, es auch in dieser Weise zu verwenden.
Das Problem ist, dass geistige Güter quasi von der Struktur her Monopolgüter sind. Das heißt, es ist schön und gut, wenn das jemand macht mit X, Y und Z. Wenn ich für meine Arbeit eine Mickey Mouse brauche, dann nützen mir die 100 anderen Figuren, die vielleicht frei verfügbar sind, nützen mir nichts. Weil ich brauche für meine Arbeit jetzt präzise genau das. Das heißt, wir müssen auf diese kulturellen Werke zugreifen können. Und was die Gefahr besteht bei dieser starken Ausprägung des Urheberrechts, ist, dass relativ wenige Interessen oder relativ wenige Akteure über unglaublich viele Ressourcen verfügen, deren Weiterentwicklung sie kontrollieren. Beispielsweise, wenn wir die Literatur oder das Verlagswesen anschauen, ist in den letzten Jahren eine unglaubliche Konzentration hat da stattgefunden. Und wenn Sie heute quasi ein vergriffenes Buch wieder auflegen wollen, dann schauen Sie mal an, aha, es war ein kleiner Verlag irgendwo in Deutschland, und dann schauen Sie mal an, der wurde nochmal verkauft, am Schluss sind Sie bei Bertelsmann. Bertelsmann auf der einen Seite oder Random House auf der anderen Seite. Und Bertelsmann hebt telefonisch ab, wenn sie anrufen. Das ist so eine große Struktur, die haben überhaupt kein Interesse, einen Lizenzvertrag über 500 Franken oder für mich ist auch 5000 Franken zu machen. Das heißt, für die ist es völlig uninteressant. Und damit üben die einen unglaublichen Einfluss darauf aus, wie sich die Kultur, die ja immer aufbauend ist, ja immer, dass wir uns mit Auseinandersetzung in unserer Gegenwart und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit irgendwie weiterhangeln.
Felix Stalder, wie schaut das Urheberrecht in 30 Jahren aus?
Ich habe oft das Gefühl, dass wir uns im Moment in einer Situation befinden, wo wir unglaublich komplexe Fragen zu eigentlich relativ einfachen Alltagshandlungen stellen. Weil das Instrumentarium, wie wir die Frage stellen, mit dem, was wir machen, so schlecht zueinander passt. Und ich glaube, in 30 Jahren wird niemand mehr verstehen, wieso wir uns gefragt haben, ist jetzt ein Sample von 2,5 Sekunden, ist das bewilligungspflichtig? Unter welchen Umständen ist es bewilligungspflichtig? Wie viel kostet das? Wie muss ich das referenzieren? Aha, ich darf so verwenden, aber nicht anders verwenden. Also die ganze komplexe Überbau, ich glaube, der wird in einer Generation niemand mehr verstehen, weil er sich so weiter, noch viel weiter wie jetzt, von der Alltagspraxis entfernt hat. Ich glaube, das Urheberrecht wird es in 30 Jahren auch noch geben. Ich glaube, das hat auch nach wie vor einen Sinn und einen Wert. Aber ich glaube, dass sehr viele Bereiche, die es heute regelt, das Urheberrecht nicht mehr regelt, weil das in die Alltagskommunikation diffundiert, die einfach vom Gesetz nicht geregelt werden sollte. Das Gesetz sollte uns nicht vorschreiben, ob wir einen Witz nacherzählen dürfen oder nicht.
Brigitte Hilmer, das Urheberrecht in 30 Jahren.
Ja, also ich meine, Recht kann man ja sehen als eine Form, über Interessengegensätze zu einem Ausgleich zu kommen. Und da sind wir irgendwie mittendrin. Und es wird ein bisschen noch davon abhängen, wer sich durchsetzt. Aber ich glaube im Prinzip auch, dass die jetzige komplizierte Lage sich dann wieder vereinfachen wird. Also dass man an irgendwelchen Stellen dann Lösungen finden muss, die mit der technischen Entwicklung kompatibel sind, wo man bestimmte Prinzipien, die für die Gesellschaft wichtig sind, formulieren und beibehalten kann und dass sich dann die Dinge auch wieder vereinfachen.
Mit diesem Ausblick in die Zukunft schließen wir diese Diskussion. Es bleibt also spannend. Herzlichen Dank, Brigitte Hilmer, für das Gespräch. Felix Stalder, Dankeschön.
Subkutan Talk.
Urheberrecht ist also ein Kind seiner Zeit. Es muss sich immer anpassen an die neuen Realitäten, an die neuen Medien. Mit Julia Meyer diskutiert haben die Philosophin Brigitte Hilmer und Felix Stalder. Er ist Experte für digitale Kultur. Subkutan hat das Thema Urheberrecht auch am 3. April durchleuchtet. Diese Magazinsendung und die vergangene halbe Stunde könnt ihr als Podcast nachhören. Auf rabe.ch findet ihr den Link und alle weiteren Informationen. Am Mikro verabschiedet sich Theresa Bayer.
Subkutan.